BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Wie es sich für einen Ökonomie-Podcast gehört, beschäftigen wir uns natürlich in dieser Woche mit den frisch gebackenen Nobelpreisträgern. Was haben sie in der Forschung geleistet? Warum ist der Preis berechtigt? Und vor allem, was können wir alle aus ihren Forschungen lernen? Das ist deutlich mehr, als man erwarten dürfte. Zuvor machen wir einen kleinen Schlenker nach Hamburg, denn da gab es in der Woche ja ganz andere Entscheidungen. Ich fand es in der Vorbereitung spannend. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt, also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate Exchange, Europas liquidester Retailbörse. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Die marktüblichen Spreads allerdings können wie bei anderen auch anfallen. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Bevor wir zu unserem heutigen Schwerpunkt kommen, möchte ich noch kurz eine Anmerkung machen zur letzten Podcast-Folge am vergangenen Mittwoch. Dort war der leider mittlerweile verstorbene Gunnar Heinzohn zu Gast und hat ausführlich erklärt, wie die demografische Entwicklung wirkt, vor allem auch geopolitisch. Und als ich dann in dieser Woche gehört habe, wie Friedrich Merz gesagt hat, dass die EU zu einer globalen Friedensmacht werden solle, durch entsprechende Aufrüstung, konnte ich nur den Kopf schütteln.
Ja, eine Friedensmacht zu sein in der Welt, das ist und bleibt die Grundidee der Europäischen Union.
Demografisch kann Europa das gar nicht leisten. Und wir wünschen, in der Regierung würde man das Gespräch mit Gunnar Heinzohn hören und verarbeiten und ernst nehmen. Denn ich glaube, mit Blick auf die demografische Entwicklung ist es völlig ausgeschlossen, dass die EU eine solche Rolle spielen kann. Und auch nicht Deutschland. Denn unsere demografische Entwicklung gehört trotz der Migration nach wie vor zu einer der schlechtesten in der EU.
Und gewordenen Welt gilt, nur Stärke bewahrt Frieden.
In Hamburg wurde gejubelt.
Jetzt gilt dieses Gesetz verbindlich. Das heißt, Bürgerschaft und Senat haben sich daran zu halten, haben Klimaschutz verbindlicher und transparenter und sozialer umzusetzen, als das bisher geschehen ist. Und davon kann ganz Hamburg nur profitieren.
Es hat eine breite Diskussion in der Gesellschaft gegeben. Und ich glaube, das bringt uns alle nach vorne. Und insofern gibt es keine Gewinner und Verlierer. Gewonnen hat der Klimaschutz.
Ich glaube, es ist ein Riesengewinn für die ganze Stadt, den wir jetzt gerade heute hier feiern. Und deswegen sind erstmal alle euphorisch. Und dann gucken wir ab morgen, wie alle HamburgerInnen sich daran beteiligen können, wie dieser Kurs jetzt aussieht.
In Hamburg stimmten 23,2% der Stimmberechtigten und 53,2% derjenigen, die abgestimmt haben, dafür, den Stadtstaat 10 Jahre früher als die EU klimaneutral zu machen und 5 Jahre früher als Deutschland. Angesichts dieser Entscheidung kann man nur den Kopf schütteln. Wir wissen, dass dieses Vorhaben keinerlei Auswirkungen auf das weltweite Klima haben wird. Das Ziel, 2040 klimaneutral zu sein, ist noch unsinniger als das deutsche Ziel von 2045 statt 2050 in der gesamten EU. Einfach deshalb, weil es fürs Klima nichts bringt, die anderen EU-Staaten dürfen dann nämlich mehr ausstoßen und zum Zweiten, weil es mit erheblichen volkswirtschaftlichen Kosten verbunden ist. Ich erinnere daran, dass Professor Manuel Frondl in Folge 287 klimaneutrales Wunderland vorgerechnet hat, dass diese 5 Jahre früherer Klimaneutralität für Deutschland Kosten in Höhe von 750 Milliarden Euro zusätzlich bedeuten. Die Dekarbonisierung des Hamburger Wohnungsbestandes alleine dürfte bis 2040 rund 40 Milliarden Euro kosten. Diese enormen Investitionskosten werden sich unvermeidlich in steigenden Mieten niederschlagen. Deshalb verwundert es schon, dass ausgerechnet der Mieterverein in Hamburg für die Volksabstimmung getrommelt hat.
Wir erwarten, dass dann Wohnungen saniert werden, dass Schimmel verschwindet, dass Heizen billiger wird und dass im Endeffekt die Kosten, die für die Modernisierung draufgehen, tatsächlich sich sehr schnell amortisieren werden, weil die Mieten können dann auch nicht mehr stärker steigen später.
Vermutlich setzt der Klamm heimlich darauf, dass diese Maßnahmen faktisch zur Enteignung der Hausbesitzer führen wird. Hamburg führt nun im Kleinen vor, was sie im Großen in Deutschland erleben. Unternehmen werden aus Hamburg abwandern, ins Umland oder gleich ins Ausland. Die Steuerbasis wird erodieren und die dann noch knapperen Mittel im Staatshaushalt werden überwiegend für Klimaschutzmaßnahmen gebunden. Für Investitionen in Bildung, Infrastruktur und Forschung wird es hingegen kein Geld mehr geben. Das macht den Standort zusätzlich unattraktiv und bremst das Wirtschaftswachstum. Axel Bojanowski, der ja auch hier bereits mehrfach zu Gast war, bringt es in der Welt so auf den Punkt.
Das Resultat kann zugespitzt als Triumph eines wirtschaftsfernen und unproduktiven Milieus interpretiert werden. Jene Gruppen, die am wenigsten in die reale Wertschöpfung eingebunden sind oder deren Lebensstandard nicht direkt von der Wettbewerbsfähigkeit der Hamburger Wirtschaft abhängt, konnten ihrer Vorstellung von Klimapolitik zum Durchbruch verhelfen.
Bojanowski hat recht. Es ist der Triumph eines wirtschaftsfernen und unproduktiven Milieus. Es ist der Triumph der Degrowth-Bewegung. Von Leuten, die glauben, nur durch Wachstumsverzicht könnten wir das Weltklima retten. Wir haben bereits mehrfach in diesem Podcast gezeigt, dass das ein Irrglaube ist. Degrowth ist zutiefst inhuman und zudem alle Studien zum Thema Degrowth sind nicht das Papier wert, auf dem sie geschrieben wurden. Deshalb sollte man nicht auf Degrowth setzen, sondern auf Wachstum. Und genau das findet auch das Nobelpreiskomitee in Stockholm.
Welcome to the Royal Swedish Academy of Sciences, this press conference where we will present this year's Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel. We will keep to our tradition and start in Swedish and then continue the presentation in English.
Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften hat am 13. Oktober 2025 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften an drei Forscher verliehen, die das Verständnis für die Triebkräfte des Wirtschaftswachstums revolutioniert haben.
Kungliga Vetenskapsakademien har idag beslutat att utdela Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för 2025 till Joel Mokyr, Northwestern University, USA, Philippe Aguillon, Collège de France, INSEAD, Frankrike, samt London School of Economics, Storbritannien, och Peter Howitt, Brown University, USA.
Joel Mokyr von der Northwestern University erhält die Hälfte des Preises für die Identifizierung der Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum durch technologischen Fortschritt.
The prerequisites for sustained growth through technological progress.
And the other half, Philippe Aguillon vom Collège de France und Peter Howard von der Brown University, teilen sich die andere Hälfte des Preises für die Theorie des nachhaltigen Wachstums durch kreative Zerstörung. Ihre bahnbrechenden Arbeiten erklären, wie Innovationen das langfristige Wirtschaftswachstum antreiben und warum einige Gesellschaften prosperieren, während andere stagnieren. Das ist hochrelevant, gerade in der heutigen Zeit. Der revolutionäre Ansatz von Joel Mokyr liegt darin, dass er eine These formuliert hat, wonach die Kultur ist dann definiert als alle Überzeugungen, Werte und Präferenzen einer Gesellschaft, wie diese Kultur das Verhalten beeinflusst und damit ein entscheidender Faktor für die industrielle Revolution und das moderne Wirtschaftswachstum ist. In seinem wegweisenden Werk A Culture of Growth, Origins of the Modern Economy argumentiert er, dass die europäische Aufklärung eine spezifische Wachstumskultur hervorbrachte, die die Grundlagen für wissenschaftliche Fortschritte und bahnbrechende Erfindungen legte. Dabei identifizierte er drei wesentliche Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum durch technologischen Fortschritt. Zum einen nützliches Wissen. Also Wissen, das sowohl praktisch als auch theoretisches Verständnis umfasst. Zweitens mechanische Kompetenz. Also die Fähigkeit, dieses Wissen in praktische Anwendungen umzusetzen. Und drittens institutionelle Rahmenbedingungen, die technologischen Fortschritt fördern. Philippe Aillon und Peter Howard revolutionierten die Wachstumstheorie mit ihrem bahnbrechenden Aufsatz A Model of Growth Through Creative Destruction, der 1992 in Econometrica veröffentlicht wurde. In ihrem mathematischen Modell formalisierten sie erstmals das Konzept von Josef Schumpeter, das Konzept der schöpferischen Zerstörung. Und das ist deshalb interessant, weil es eben zum ersten Mal eine endogene Erklärung für wirtschaftliches Wachstum gibt. Das Modell geht so. Wenn ein neues und besseres Produkt auf den Markt kommt, verlieren die Unternehmen, die die älteren Produkte verkaufen. Die Innovation ist sowohl kreativ, das heißt, sie schafft wirklich etwas Neues, als auch destruktiv. Das heißt, sie macht das Unternehmen, dessen Technologie veraltet ist, überflüssig. Und dieser Prozess treibt das langfristige Wirtschaftswachstum an, indem ständig neue und effizientere Technologien entwickelt und implementiert werden. Wie Aillon erklärt, basiert ihr Modell auf drei Grundideen.
Erstens ist Innovation der Motor des langfristigen Wachstums. Um zu wachsen, braucht man Innovationen, die auf vorherigen Innovationen aufbauen. Zweitens kommt Innovation nicht vom Himmel, sondern von Unternehmen, die sie verfolgen. Und drittens ist da die kreative Zerstörung die Tatsache, dass neue Technologie alte Technologie verdrängt.
Das neo-schumpeterische Wachstumsmodell von Aillon Howard hat sich als kraftvolles Werkzeug zur Untersuchung einer Vielzahl von Fragen erwiesen, einschließlich der Verbindungen zwischen Innovation und Arbeitsplatzbeschaffung bzw. Vernichtung und der Auswirkungen auf die Lohnungleichheit. Joel Mokias kultureller Ansatz ergänzte diese theoretischen Fortschritte durch eine historische Perspektive, die zeigt, wie Institutionen, Überzeugungen und gesellschaftliche Werte die Innovationsfähigkeit beeinflussen. Seine Arbeiten verdeutlichen, dass Wirtschaftswachstum eben nicht automatisch eintritt, sondern spezifische, kulturelle und institutionelle Voraussetzungen benötigt. Wie aktuell die Arbeiten der drei Wissenschaftler sind, zeigte sich auch in der Erklärung von Philippe Aillon, nachdem er von der Verleihung des Preises erfuhr.
Warum hat Europa nicht genug bahnbrechende Innovationen hervorgebracht? Nun, es gibt keinen echten Binnenmarkt, es gibt kein echtes Ökosystem für bahnbrechende Innovationen, Risikokapital oder institutionelle Investitionen. Wir haben auch keine Entsprechung zu DARPA, es gibt keine wettbewerbsfördernde Art der Industriepolitik. All das fehlt Europa. Und wir sehen, dass es den Chinesen und Amerikanern gelungen ist, Wettbewerbspolitik und Industriepolitik in Einklang zu bringen. Europa ist das nicht gelungen. Europa muss aufwachen und seine Wirtschaftsdoktrin reformieren, um wieder funktionsfähig zu sein und den Rückstand gegenüber China und den Vereinigten Staaten aufzuhalten, der wirklich dramatisch ist.
Wir sehen also, die Wirtschaftsnobelpreise sind hochrelevant, hochaktuell und wie ich finde auch durchaus spannend. Und aus diesem Grunde habe ich mich, wie immer, wenn es um den Nobelpreisträger geht, mit Professor Rüdiger Bachmann zum Gespräch verabredet, damit er uns allen noch besser erklärt, was die Preisträger gemacht haben und wieso die Preise mehr als verdient sind.
In unserem Land wird gerade viel über die Zukunft des Standorts diskutiert. Oft geht es dabei um verpasste Chancen, verflogene Trends oder einfach darum, dass wir zwar gute Ideen hatten, aber andere damit inzwischen das Geld verdienen. Dabei übersehen wir oft, dass es bei uns neben jeder Menge Hidden Champions im Mittelstand auch große Wachstumstreiber gibt. Einer dieser Motoren ist die Kosmetikindustrie. Sie gehört zu den dynamischsten Branchen weltweit. Wusstet ihr, dass von den weltweit Top 7 Kosmetikunternehmen 5 aus Europa kommen? Deutschland führt in dieser Sparte den europäischen Markt an. Die L'Oréal-Gruppe produziert seit über 60 Jahren in Karlsruhe jährlich 320 Millionen Made-in-Germany-Produkte für 35 Länder. Das Headquarter für die Aktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist Düsseldorf. Die Logistik- und Distributionszentren in Muggensturm und Mönchengladbach, die zu den weltgrößten L'Oréal-Fabriken gehörende Produktion in Karlsruhe, zeigen L'Oréals Exzellenz in einer Zukunftsindustrie. Außerdem ist Deutschland L'Oréals größter Markt in Europa. Aber was bedeutet das konkret? Jeder L'Oréal-Arbeitsplatz schafft über 13 weitere Jobs in Deutschland, insgesamt 36.000. Die L'Oréal-Gruppe kombiniert dabei wirtschaftlichen Erfolg mit klarer Zukunftsgestaltung. L'Oréal ist laut dem Wirtschaftsmagazin Fortune Europas innovativstes Unternehmen, das einzige weltweit mit 9-mal AAA-Rating für Nachhaltigkeit und über 50% Frauen in der Führung bei 0 Gender Pay Gap. Das ist nicht nur ein Statement, das ist Realität. Mehr Informationen gibt es auf l'oreal.de, auf LinkedIn oder in den Shownotes.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit Professor Rüdiger Bachmann kommen, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Als BTO-Hörer interessieren Sie sich ja für Wirtschaft und Finanzen. Und da ist das Handelsblatt natürlich für Sie eine gute mögliche Informationsquelle. Falls Sie es noch nicht kennen, es gibt gerade ein sehr gutes Angebot. 4 Wochen lang können Sie alles lesen und das für nur 1 Euro. Sie finden dort übrigens auch regelmäßig meine Kolumne, in der ich meine Schlussfolgerungen aus diesem Podcast zusammenfasse. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Rüdiger Bachmann.
Professor Rüdiger Bachmann lehrt seit Sommer 2025 an der University of Michigan in den USA. Zuvor war er 5 Jahre Stepan Family College Professor of Economics an der University of Notre Dame du Lac in Indiana. Bachmann ist seit der Corona-Krise eine öffentliche Stimme in der wirtschaftspolitischen Debatte und Beratung in Deutschland. Er war Mitglied der sogenannten Donnerstagsrunde von Ökonomen im Bundesministerium der Finanzen unter Olaf Scholz und hat dort die Bundesregierung beraten. Schon in den vergangenen Jahren hat Professor Bachmann gemeinsam mit Daniel Stelter die jeweiligen Empfänger des Wirtschaftspreises der schwedischen Riksbank zu Ehren von Alfred Nobel gewürdigt. In Folge 312 ging es außerdem um die politische Lage in den USA.
Sehr geehrter Herr Professor Bachmann, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, freut mich, wieder dabei sein zu dürfen. Hat ja jetzt inzwischen eine gewisse Tradition, dass wir uns nach dem Verleihen der Nobelpreise treffen.
Ganz genau. Und gestern hat auf X schon der Erste geschrieben, kommt wieder so eine gute Folge von Ihnen mit Herrn Professor Bachmann. Da hatte sie aber nicht getaggt, da war sie nur ausgeschrieben, da war ihr X-Handle nicht dabei. Also es gibt in der Tat Hörer, die das gerne haben möchten. Und ich finde es auch wichtig, weil ich finde ja, Beyond the Obvious hat ja so einen Anspruch, so ein Ökonomie-Podcast zu sein und grundlegender zu sein. Ich finde, Nobelpreisträger gehören da schon dazu. Hinzu kommt ja noch, sie hat nicht nur eine Tradition, haben wir beide miteinander bei dem Thema, sondern letztes Jahr gab es ja eine Folge, wo sie mal Bachmanns Liste gemacht haben, nach dem Motto, wer könnte es denn bekommen? Letztes Jahr Treffer, dieses Jahr wieder ein Treffer. Also insofern schon mal die richtigen Themen erkannt, ist doch super. Sie haben nicht alle 3 gehabt, aber 1 gehabt, den Franzosen. Ganz kurz vielleicht mal. Also, überraschend offensichtlich nicht. Was ist Besondere? Weil ich möchte dazu noch einen Satz sagen. Ich persönlich als Laie hätte ja gesagt, nach dem Motto, naja, dass technologischer Fortschritt gut ist für Wachstum und Wohlstand, dazu brauche ich keine Wissenschaft. Aber scheinbar haben die 3 ja doch noch mehr herausgefunden als diese Banalität.
Ja, das sicher. Also ich muss zugeben, ich hatte sie jetzt für dieses Jahr irgendwie nicht ganz in der engeren Wahl. Ich hatte so mehr auf so Handel eben gedacht, so, weil das Nobelpreis, das weiß ich natürlich immer weit von sich, aber die haben ja durchaus auch politische Statements schon oft gemacht, auch mit ihren Econ-Nobelpreisen, mit dem Friedensnobelpreis ganz sicher, aber natürlich auch mit dem Econ-Nobelpreis. Den haben sie übrigens auch gemacht mit diesem, darüber sollten wir dann später reden. Also ich hatte die jetzt, gebe ich zu, nicht sozusagen nicht ganz oben. Wie gesagt, ich hatte eher so den Handel, so eine Kombination aus Handel. Und ich gebe auch zu, dass ich die sozusagen, die Individuen, die da jetzt ausgezeichnet wurden, das war irgendwie klar, dass jeder von denen Nobelpreisreif ist. Also die standen auf jeder Liste mit jedem Ökonomen, Bier, Stammtisch nach einer Konferenz, sind diese Namen schon seit Jahren mitgenannt worden.
Sie hat ja Philippe Aillon auch genannt. Sie hat Philippe Aillon auch genannt.
Hm? Ja, klar. Und Aguillon und Howitt, Aguillon und Howitt gehören eben zusammen, weil die eben zusammen dieses Schumpeter-Modell 1992 publiziert haben. Ich hätte jetzt die Kombination nicht erwartet, gebe ich zu, weil das war doch schon kreativ und ein bisschen ungewöhnlich. Einerseits sozusagen die eine Hälfte des Preises eben an die Wirtschaftsgeschichte zu geben. Und Joel McCure ist da durchaus ein traditioneller Econ-Historian, der zwar für Historiker immer noch zu quantitativ ist für moderne Historiker, aber für Ökonomen, der schreibt Bücher, nicht unbedingt Papiere. Der schreibt auch Papiere, aber seine Hauptwerke sind traditionelle Monographien. Ja, der macht jetzt nicht, sagen wir mal, hochtechnische Ökonometrie. Der hat auch ein bisschen Ökonometrie und Datenarbeit, aber jetzt nicht hochtechnische Ökonometrie, was die Jüngeren oft haben, eben bei den jüngeren ökonomischen Historiker. Also er ist da noch relativ traditionell, sehr viel mit Archivarbeit. Um dann eben die andere Hälfte des Preises eben ganz an einer ganz anderen Fachrichtung, also der Makroökonomie, letztlich im Großen und Ganzen zu geben, mit dann eben den entsprechenden modelltheoretischen Methoden. Also das fand ich kreativ. Das wäre mir so jetzt nicht auf Anhieb eingefallen. Aber die Thematik verbindet die beiden Hälften natürlich ungemein. Insofern finde ich es gut, dass man auch da sozusagen zwei unterschiedliche Methoden oder Herangehensweisen an ökonomische Fragestellungen ausgezeichnet hat. Ja, es ist ein guter Nobelpreis rundherum, sowohl was die wissenschaftliche Seite angeht, als auch dann, wie gesagt, kommen wir noch drauf, die politischen Hiebe mit dem Zaunpfahl, die da mit vergeben wurden.
Jetzt kommen wir mal zum Inhalt. Ich meine, was ist jetzt wirklich der Inhalt? Also der Wirtschaftshistoriker hat ja, glaube ich, gezeigt, wie wichtig Innovation ist, aber hat vor allem gezeigt, wie wichtig es ist, dass Innovation sich verbreiten kann. Also das Thema Dokumentation und Verständnis sind, glaube ich, die zwei Stichworte, oder?
Genau. Also zunächst mal ist ja die Frage oder eine uralte Frage, die auch noch, wie sozusagen vor noch Joel McCure geht, wie menschheitsgeschichtlich revolutionierend war oder einmalig oder speziell oder aufsehenerregend war die industrielle Revolution eigentlich. Und da gab's sozusagen lange Zeit, wohl auch vor McCure, tatsächlich eher die Auffassung zu sagen, naja, so, das war letztlich eine etwas beschleunigte Entwicklung von was wir aber schon, sagen wir mal, in der Renaissance, in der frühen europäischen Neuzeit entwickelt, also eher eine Kontinuitätsthese, ja. Während Joel McCure sagt, also wenn man sich die Daten genau erstmal anguckt, dann ist es so, dass es tatsächlich wirklich im Großen und Ganzen hat die Menschheit vor der industriellen Revolution oder um genau gesagt in Großbritannien der industriellen Revolution letztlich in wirtschaftlicher Stagnation gelebt. Für, ja, wie alt ist die Menschheit jetzt schon als Zivilisations, ich will jetzt nicht sozusagen in die Vorgeschichte gehen, aber als Zivilisationsprodukt maximal 10.000 Jahre irgendwie. Aber selbst da haben wir letztlich Phasen von weitgehender Stagnation gesehen, mit ab und zu mal so Phasen auch von stärkerem Wachstum, wenn es einerseits mal vielleicht das Klima gut war oder eben als tatsächlich eine gewisse Erfindung gegeben hat. Also es hat ja schon auch in der Antike Erfindungen gegeben. Ja, China hat ständig auch schon vor Tausenden von Jahren technologische Erfindungen gemacht. Aber was eben nicht daraus resultiert ist, und das ist die Frage, die Joel McCure versucht zu beantworten, das Rätsel, das Joel McCure versucht zu beantworten, ist, also Erfindungen sind viel älter als die Wachstumsgeschichte. Also die Innovationsgeschichte ist älter als die Wachstumsgeschichte. So kann man es vielleicht formulieren. Viel, viel älter. Und die Frage, warum ist das eigentlich so? Warum ist es nicht so, dass schon immer in Innovationen zu nachhaltigem, und jetzt meine ich nicht in ökologischem Sinne nachhaltig, sondern zu sustained, würde man in Englisch sagen, nicht sustainable, sondern zu sustained Wachstum, zu dauerhaftem Wachstum geführt hat, so wie das eben war nach der industriellen Revolution in Großbritannien. Und er sagt halt, also by the way, das nennt man übrigens die Hockeyschläger-Analyse, dass eben sozusagen so ein langer, flacher Griff, das ist so die Menschheitsgeschichte oder das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf vor der industriellen Revolution ist eben so ein langer, flacher Pfad. Und dann sieht man eben dieses abbiegende, nach oben gehende Trendwachstum seit der industriellen Revolution, das ist eben den Hockeyschläger oder Eishockeyschläger-These oder Bild. Das versucht er zu beantworten, diese Frage. Und seine These ist in der Tat, das haben Sie schon gesagt, sozusagen die Megathese ist tatsächlich eher kulturell, ist die europäische Aufklärung, die eben sozusagen Voraussetzungen dafür geschaffen hat, erstmals in der Menschheitsgeschichte, dass diese Wachstumsdynamiken und diese gegenseitigen Befruchtungen von Innovation auf der Makroebene, also mit anderen Worten, einem wissenschaftlichen Durchbruch, jemand erfindet das Fernrohr oder also und damit bessere Linsen zum Beispiel, ja, und den Mikroinnovationen, wie er das nennt, also die Dinge, die dann nach der Makroinnovation, nachdem die Wissenschaft, die Grundlagenforschung mal was erfunden hat, das sind die Handwerker, die Tüftler, würde man auf Deutsch sagen, ja, die dann diese Innovation tatsächlich in die Werkstatt und später in die Fabrikhallen bringen und ständig weiter verbessern, ja, ständig Prozessverbesserungen, Produktverbesserungen machen im Alltag und die dann sozusagen aufschreiben in einerseits so wissenschaftlichen Journalen, aber dann eben auch Industriejournalen, ja, also so heute würde man sagen Industriepublikationen oder so Branchenheftchen würde man vielleicht sagen, ja. Also vielleicht für ein deutsches Publikum runtergebrochen, das Zusammenspiel zwischen Max-Planck-Institut, Fraunhofer-Institut und der beruflichen Ausbildung in irgendeiner, also der schwäbische Tüftler, der beim Daimler sozusagen die große Idee des Ottomotors immer weiter verfeinert. So, das ist das, was er behauptet und das eben nachweist durch Archivmaterial und auch quantitativ nachweist, was eben sozusagen diese positive Spirale nach oben im Grunde genommen, diese Befruchtung zwischen Mikroinnovation und Makroinnovation, zwischen Wissenschaft und Praxis, zwischen Naturwissenschaft, Ingenieurwissenschaft und den Handwerkern und Fabrikarbeitern vor Ort, das muss irgendwie kommen und das war das erste Mal möglich eben im Großbritannien des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Das ist im Grunde genommen seine erste, sagen wir mal, große These, das eben belegt zu haben. Was man da jetzt schon lernen kann, ist, dass eben diese Wachstumsdynamik nichts Natürliches ist. Ja? Also die Menschheit hat es geschafft, tausende von Jahren in wirtschaftlicher Stagnation zu verbringen. Diese Wachstumsdynamik, die brauchten dann eben eine Voraussetzung. Und diese Voraussetzung kann die Menschheit übrigens auch aufgeben, ja, oder verlieren. Das sollte man sich klar machen. Diese positiven, sozusagen gegenseitigen Befruchtungseffekte. Wenn die Institutionen nicht mehr da sind, die das ermöglichen, dann ist es möglicherweise auch zu Ende mit unserem Wachstum. Und das muss man sich klar machen. Also Wachstum ist nichts Naturgegebenes, sondern hat gesellschaftliche und politische Voraussetzungen. Und das Zweite, was Joel McCure, also das war so ein bisschen, kam glaube ich nicht ganz so rüber im Announcement, in der Ankündigung, aber für uns natürlich enorm wichtig. Er dokumentiert halt in historischen Beispielen immer wieder auch den gesellschaftlichen Widerstand gegen Innovationen, und zwar von denen, die zu verlieren haben und die dann eben zum Teil auch gut politisch vernetzt sind. Also das sind dann immer wieder Leute, wo dann Maschinen eingeführt werden und die möglicherweise ihre Arbeitsplätze verlieren. Und die versuchen, diese Innovationen dann zunächst mal zu verhindern, gut politisch vernetzt. Und das sollte uns ja bekannt vorkommen, wenn wir heute über viele Diskussionen gerade in Europa nachdenken. Und das ist uralt. Das zeigt Joel McCure sehr schön, dass das eben schon immer so war mit Innovation, diese Verhinderung. Und es braucht eben Institutionen, die dann dafür sorgen, dass, sagen wir mal, die Renten, die Monopolrenten, die die Insider da eben verteidigen wollen auf lange Zeit, ja, abgebaut werden können, beziehungsweise dann sozusagen gesellschaftlichen Konflikt so vermitteln, dass die sozusagen nicht sich so einbuddeln, dass die Innovation gar nicht kommen kann.
Also im Prinzip leuchtet es ja ein. Ich persönlich finde natürlich immer so auch die Tatsache, dass natürlich gerade bei Kohle und natürlich die Dampfmaschinen und das Ganze natürlich eine unglaublich fundamentale Innovation, muss man schon sehen, weil die ja unglaublich ausgestrahlt hat. Ich glaube, dieser Aspekt, dass es ja grundlegende Innovationen sind, die quasi so als Basisinnovation quasi so einen grundlegenden Ausstrahleffekt haben. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil, weil sonst ist ja nicht jede Innovation.
Ja, aber Buchdruck war auch eine grundlegende Innovation. Es hat dann noch sehr lange gedauert, bis daraus Wachstum entstanden ist. Ne?
Jawohl, kann man vielleicht philosophieren, vielleicht wegen Bildung.
Aber das war zum Beispiel eine Voraussetzung dafür, weil nämlich nur durch den Buchdruck eben dieses ganze die Wissen eben verbreitet werden konnte. Und die Idee, die der eine Typ in Sheffield in der Factory hatte, ja, konnte der dann oder sein Boss aufschreiben. Dann gab es so zum Beispiel auch eine Explosion von so Learned Societies und Scientific Societies, wo dann einfach auch Ideenaustausch stattfindet, aber auch Industriegesellschaften, wo dann sich halt die Industriebarone zusammengesetzt haben und durchaus auch Ideen ausgetauscht haben. Die haben sich nicht immer alles ausgetauscht, weil es waren ja zum Teil auch Konkurrenten.
Wettbewerber, glaube ich.
Es war trotzdem ja so Herde von Innovation, so Inkubationszentren, heute würden wir an Silicon Valley zum Beispiel denken, als Klassiker, ja, also Inkubationszentren, die es gab und die auch aus gesellschaftlichen Voraussetzungen basieren, nämlich der prosperierenden Renaissance-Stadt im Grunde genommen, der prosperierenden europäischen Renaissance-Stadt.
Ich glaube aber, die Fragmentierung Europas hat auch geholfen, nicht ein bisschen. Der Wettbewerb zwischen den Ländern ist, glaube ich, auch ganz, klar, ganz gut gewesen. Natürlich. Oder?
Das ist ein anderer Aspekt, sicher. Die Tatsache,
hat er, glaube ich, auch erwähnt, dass der Innovator konnte, wenn es irgendwo nicht ging, konnte woanders hingehen.
Konnte woanders hingehen und die jeweiligen Monarchen wollten halt ständig bessere Armeen haben. Das hat also durchaus auch.
Da war der Markt.
Sagen wir mal, schlechte Motive zugrunde liegend oder andere Motive zugrunde liegend. Aber das hat natürlich dafür gesorgt, dass Innovationen gebraucht wurden und entsprechend auch entlohnt wurden am Markt oder durch den Monarchen. Ja, in der Tat.
Unsere Welt ist ein Universum aus Impressionen, Wissen und Informationen. Allein auf deinen digitalen Devices, in deinen Cloud-Accounts und auf deinen Sticks und Drives liegt mehr Content, als du im Alltag verwerten kannst. Jetzt stell dir vor, dieses Wissen wäre jederzeit intuitiv und smart für dich nutzbar. Dann mach es einfach mit Acrobat. Adobe Acrobat Studio schreibt die Regeln neu. Mit PDF Spaces verwandelst du deine Sammlungen aus Dateien und Websites in gemeinsam nutzbare Wissenszentren. KI-Assistenten helfen dir dabei. Als Analysten, Assistenten oder Entertainer liefern sie dir präzise Themeninsights, neue Dokumente in deinem Stil und kreativen Input für deine Präsentationen. Mit Adobe Express gehst du den nächsten Schritt. Hier erstellst du schnell, effizient und intuitiv herausragende neue Inhalte, Infografiken, Präsentationen, Flyer und Social Media Posts. Die beeindruckenden Visuals dazu liefert dir Adobe Firefly mit generativer KI per Text-to-Video und Text-to-Image. Selbst das klassische PDF-Management bekommt mit Acrobat Studio ein Upgrade. Nie war es so einfach, Dokumente zu bearbeiten, Dateien zu kombinieren, Verträge elektronisch zu unterzeichnen, PDFs zu redigieren, zu vergleichen und zu schützen. Wissen, Produktivität, Kreativität, alles in einer Suite. Mach es einfach mit Acrobat von Adobe. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter adobe.com. Wünschst du dir auch manchmal jemanden an deiner Seite, der dich vorbehaltlos unterstützt, dir den Rücken frei hält und im richtigen Moment einfach perfekt ist? Keine Sorge, wir reden hier nicht über Online-Dating, sondern über Online-Business. Und dafür ist Shopify die perfekte Lösung. Schon zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen Shopify. Egal ob innovatives Startup oder traditionsreicher Familienbetrieb. Fritz Kohler zum Beispiel oder Reisintel, Otto Mohl, Sternglass, Yfood und viele mehr. Shopify revolutioniert als Commerce-Plattform das Online-Geschäft von Millionen Unternehmen weltweit. Mit Shopify kannst du deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen verkaufen, egal ob persönlicher POS auf Social-Media-Marktplätzen wie Facebook, Instagram oder eBay bis zur umfassenden E-Commerce-Plattform. Du kannst mit Shopify dein Geschäft verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich. Du hast Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und zu einem zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventar verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business zu managen und das an einem einzigen, vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste konzentrieren, dein Business. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Made for Germany, powered by Shopify.
Also würde ich mal sagen, das war jetzt der leichte Teil von unserem Gespräch, weil jetzt kommen ja mit Ayon und Howard kommen ja die Ökonometriker. Wahrscheinlich ist das schwieriger zu verstehen, weil das, was Sie gerade erzählt haben, das versteht man. Also das haben Sie ja gerade der Bücher geschrieben, verstehe ich. Das, glaube ich, ist nicht so wahnsinnig kompliziert. Was haben denn die beiden beigesteuert?
Das sind keine Ökonometriker, sondern Modelltheoretiker. Oder für den modelltheoretischen Teil, dafür haben sie eben den Nobelpreis bekommen. Der dann, muss man allerdings tatsächlich sagen, das erkläre ich dann noch ein bisschen später, und dafür bekommt man halt auch oft Nobelpreis, wenn man dann sozusagen eine Lawine, ein ganz neues Forschungsfeld im Prinzip auslöst und begründet. Ja, das darf man nicht vergessen, das hat eben diese innerwissenschaftlichen Implikationen auch noch. Aber zunächst mal jetzt zum Modell. Im Grunde, die Idee ist einfach und geht tatsächlich zurück auf Josef Schumpeter. Die Idee der kreativen Zerstörung. Also was damit gemeint ist, ist nicht unbedingt kreativ, so im Sinne von Arzi oder Kunst oder so, sondern es geht einfach, es wird in der Zerstörung, wird was Neues geschaffen, beziehungsweise umgekehrt, um was Neues zu schaffen, kreare, was Neues schaffen zu können, muss auch Altes zerstört werden. Ja, und sozusagen, das ist ja die alte Idee von Schumpeter, also das ist eben neue Ideen gibt, die alte Ideen, wie man eben Business betreibt, sein Geschäft betreibt oder Probleme löst, ablösen. Ja, also klassisches Beispiel, der mechanische Webstuhl gegenüber der Handweberei. Ja, solche Sachen halt. Ja, klar, das kennt man ja in Deutschland, in der deutschen Geschichte über den Weberaufstand und solche Sachen. Und andere Dinge, also Fortbewegung, indem man es halt über Automobile macht und nicht über Pferdekutschen und solche Dinge. Also das ist eben kreative Zerstörung, dass eben was Neues geschaffen wird und dadurch aber eben auch Altes obsolet wird oder weitgehend obsolet wird. Das ist sozusagen die verbale Idee von Schumpeter. Und was die beiden jetzt gemacht haben, ist im Grunde genommen ein mathematisches Modell aufzuschreiben, die diese Idee sozusagen formal erstmal abbildet und dann hilft, die ökonomischen Mechanismen zunächst mal qualitativ zu verstehen, aber dann eben auch zumindest in Folgearbeiten auch quantifizieren zu können. Ja, also vielleicht muss man da noch einen Schritt zurückgehen, wie sich die Wachstumstheorie überhaupt entwickelt hat. Angefangen hat im Grunde genommen mit Solow. Ja?
Genau.
Mit Robert Solow. Das ist sozusagen das erste große Wachstumsmodell, das wir immer noch lehren. Aber das Solow-Modell ist, das ist das Modell des Kapitalismus, so nenne ich das, und zwar in wörtlichem Sinne. Es ist ein Modell, das uns hilft zu verstehen, wie Kapitalakkumulation funktioniert. Ja? Und was Kapitalakkumulation mit Wachstum zu tun hat. Und da kommt man eben sehr schnell, das ist die Erkenntnis von Solow, ist nämlich eigentlich eine negative Erkenntnis, dass es über die Zeit sozusagen die Wachstumsprozesse, die wir sehen, oder aber auch wenn wir uns zu einem Zeitpunkt, sagen wir mal, den Querschnitt der Länder angucken und zu verstehen, wie die Einkommens-pro-Kopf-Unterschiede der Länder auf der Welt zum Beispiel zustande kommen. Und da erkennt man sehr schnell oder da zeigt uns das Solow-Modell sehr schnell, der Grund ist nicht Kapitalakkumulation oder der eigentliche Grund kann nicht Kapitalakkumulation sein. Ja? Das spielt auch eine Rolle, Kapitalakkumulation spielt auch eine Rolle, aber es ist nicht so, dass die USA sehr viel reicher sind, so viel reicher sind als Bangladesch, weil die so viel mehr Kapital akkumuliert haben pro Arbeitnehmer als Bangladesch. Auch mehr, aber eben nicht so viel mehr. Es haut quantitativ hin und vorne nicht hin. Und das Solow-Modell zeigt uns, wo es liegen muss, erklärt es dann aber nicht weiter. Das Solow-Modell zeigt uns, naja, die USA und Deutschland sind produktiver als Bangladesch oder haben ein höheres Pro-Kopf-Einkommensniveau als Bangladesch, weil diese Volkswirtschaften einfach produktiver sind. Aber im Solow-Modell wird das nicht weiter erklärt. Wo kommt das eigentlich her? Ja? Deswegen nennt man das Solow-Modell auch ein sogenanntes exogenes Wachstumsmodell, weil da dieses Wachstum tatsächlich durch eine exogene Variable eben diese Produktivität, die aber selber nicht mehr erklärt wird, herkommt. So, das war der Stand der Wachstumstheorie so 60er Jahre. Ja. Dann gibt's Bestrebungen in der Wachstumstheorie, das Entstehen dieser Größe, dieses Produktivitätswachstums selber zu erklären. Ein weiterer Schritt ist der von Paul Romer, der auch den Nobelpreis dafür bekommen hat. Und der überlegt dann so Lerndynamiken. Also mit anderen Worten, Leute, die zusammenarbeiten in einem, wie gesagt, zum Beispiel in Silicon Valley, dann so einen Inkubationspool haben, die lernen dann voneinander und solche Sachen. Oder Humankapitalinvestitionen spielen da eine Rolle. Aber das ist eben nicht die ganze Story. Das hilft uns, sehr viel mehr zu verstehen als das Solow-Modell. Also es ist sozusagen anders als das Solow-Modell, das ja ein Ex-Negativo-Modell ist sozusagen, oder eine Ex-Negativo-Erklärung. Es hilft uns das sozusagen positiv zu verstehen, warum, wie gesagt, USA oder Deutschland so viel produktiver als Bangladesch oder Bolivien sind. Aber es ist nicht die ganze Story. Und ein anderer Großteil der Story ist eben genau die Frage nach Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen in diesen Ländern. Und das ist jetzt, wo im Grunde genommen Agion und Howitt das Modell reinkommt, ist zu verstehen, die genauen Mechanismen, wie diese Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen stattfinden, was die Anreize dafür sind und welche Wirkung sie eben haben. Und die Idee ist da tatsächlich, damit Innovation funktioniert, muss es jedenfalls temporäre Monopolrenten geben für den Innovator. Also mit anderen Worten, der Innovator muss dann mal eine Zeit lang, wenn er sozusagen der Marktführer ist oder das beste Produkt oder den besten Prozess hat, um ein gegebenes Produkt herzustellen, der wird dann zunächst mal, muss kein jetzt wirkliches Monopol sein, dass der dann alleine ist und alle anderen nicht mehr existieren, aber der muss sozusagen Renten dadurch extrahieren können, dass er besser ist als seine Mitbewerber. Ja?
Klar, Übergewinner.
Um diese Anreize zu haben. Und genau das ist sozusagen die Karotte, die man sozusagen, die Möhre, die man vor diesen Innovationsprozess spannt. So, der eine Punkt ist allerdings, dass die Tatsache dadurch, dass er innoviert mit diesen Monopolrenten, die bildet nicht den gesellschaftlichen Gewinn dieser Innovationen ab, die nämlich dazu führt, dass die Nächsten, die innovieren werden, ja sozusagen auf seine Innovation oft aufbauen werden. Ja? Und das berücksichtigt er nicht. Ja? Das ist der Grund, warum im Agion-Haut-Modell, ist der eine Grund, warum es im Agion-Haut-Modell zu wenig Innovation geben kann. Und das bedeutet dann politisch, dass man zum Beispiel eben Forschungs- und Entwicklung, Grundlagenforschung, aber auch praktische Forschung fördern will, gesellschaftlich, durch Subventionen zum Beispiel. Auf der anderen Seite kann es im Agion-Haut-Modell auch zu viel Innovation geben, und zwar durch den sogenannten Business-Stealing-Effekt. Also mit anderen Worten, was passieren kann, ist, dass wenn sozusagen zu schnell innoviert wird, ja, dann kann es passieren, dass zu viel sozusagen vernichtet wird, ja, an bestehenden Ideen, an bestehenden Produkten, dass sozusagen zu viele Leute zu schnell arbeitslos werden, dass dann eben zu viel innoviert wird. Da muss man auch gucken, politisch muss man dann auch angreifen. Also das Agion-Haut-Modell erlaubt uns diese beiden Externalitäten von Innovation. Einerseits, die Anreize können nicht stark genug sein, die gesellschaftlichen Anreize. Auf der anderen Seite können sie zu stark sein, weil der Innovator natürlich nicht berücksichtigt, dass er bestehende Geschäftsmodelle vernichtet. Und das sozusagen, das ist halt ein Modell, wo man das dann versucht, sozusagen diese beiden gegeneinander abwägen zu können. Und es kommt noch ein weiteres hinzu, das hat auch Agion sehr schön auch in seiner kurzen Pressekonferenz da erwähnt, wird Ihnen gefallen als bekennenden Ordoliberalen in Deutschland. Agion sagt halt auch, Innovation muss immer zusammengehen mit guter Wettbewerbspolitik. Weil was wir eben nicht wollen ist, dass diese temporären Monopolrenten zu dauerhaften Monopolrenten werden, dass eben also der Innovator es irgendwie sicherstellen kann, und er hat ganz konkret die IT-Revolution erstmal angesprochen, wo er sagt, möglicherweise haben wir es da nicht geschafft, dass die ganzen Innovatoren, die tatsächlich auch wieder übertrumpft werden können von neuen Innovatoren. Weil dieses Spiel, dass immer jemand besser sein muss, also immer wieder sozusagen den aktuellen Marktführer entweder im Produkt oder im Prozess übertreffen kann, kann nur gelingen, wenn wir einen funktionierenden Wettbewerb haben. Ja, also wenn es nicht von vornherein für die, die dahinter stehen oder die möglichen Marktführer, die möglichen Innovatoren so verzweifelt ist, dass es keine Chance mehr gibt, den Marktführer zu überholen. Deswegen sagt er, damit dieser Prozess der kreativen Zerstörung immer weitergehen kann, brauchen wir eben auch eine vernünftige Wettbewerbspolitik. Wie gesagt, er bezweifelt, dass wir das bei der IT-Revolution gemacht haben, und er warnt gerade bei der AI-Revolution oder bei der KI-Revolution, dass wir das auch da versäumen werden. Und dann sagt er, kann die KI-Revolution durchaus auch eine negative Innovation darstellen, weil eben diese Wettbewerbssituation nicht da ist und eben dieser, ja, dieser Innovationsprozess möglicherweise gestopft wird und gerade nicht sozusagen immer am Laufen gehalten wird.
Das ist jetzt natürlich wahrscheinlich schon hochrelevant. Ich meine, Sie haben gerade am Schluss schon ausgeführt, was es für heute bedeutet. Ich meine, in der Tat, ich glaube Antitrust. Ich meine, jetzt blicke ich mal in die USA. Die härtere Gangart der Antitrust-Behörde, unter der, ich weiß gar nicht, ob Trump sie auch gefeuert hat oder sie behalten hat, die von Biden eingesetzt wurde, die gesagt hat, nach dem Motto, lass uns Amazon zerschlagen. Da ist ja schon was dran, weil die haben ja jahrelang eben zugelassen, dass die Tech-Konzerne mit ihrem viel Geld quasi weitere Dinge erobern, sei es den Cloud-Bereich und andere Bereiche. Und wir haben nicht genug Wettbewerb. Oder wenn Meta heißt es jetzt, aber im Prinzip, wenn Facebook Instagram und WhatsApp aufkaufen kann und so quasi die neuen Wettbewerber, die innovativen Wettbewerber ja eigentlich wegkauft. Die haben ja im Prinzip die Innovation vom Markt gekauft, um die Renditen zu behalten. Das ist natürlich hochproblematisch. Also das ist sicherlich ein Aspekt. Aber in Europa, und ich meine, wenn wir jetzt mal blicken, wenn wir auf die Unterschiede blicken zwischen Europa und den USA, sieht man ja schon, zeigen ja auch Studien, dass Europa, was die Innovationsfähigkeit betrifft, ja seit Jahren massiv zurückfällt. Können denn die drei auch erklären, wieso das der Fall ist?
Klar, also, denn wir haben ja schon bei Joel McCure über die politischen Interessen gesprochen, der Insider, die sehr gut vernetzt sind. Das scheint mir in Europa ein Grund zu sein, warum das nicht geht. Aber Sie haben völlig recht. Ich will vielleicht, bevor ich zu Europa komme, der Nobelpreis ist in der Tat etwas indirekter als ein Handelsnobelpreis gewesen wäre, weil Handel sozusagen mit den Zöllen und so weiter, das ist natürlich, das kann man direkt so verknüpfen. Aber ist indirekt sowohl eine Kritik an der aktuellen Wirtschaftspolitik der Trump-Administration als auch an der Wirtschaftspolitik in Europa. Eindeutig, ja. Und Agion ist, wenn man ihn kennt, Philipp ist so ein ausgesprochener Typ, sehr energiegeladen, der nimmt da auch kein Blatt vor den Mund. Ja? Also fangen wir mal vielleicht mit USA an und dann kommen wir zu Europa, was vielleicht noch der größere Zaunpfahl ist. Also klar sagt Agion hier, was die USA macht mit einer Politik der zunehmenden Schließung der Märkte, klopft für sich, aber auch damit eben verbunden global, werden eben die temporären Monopolrenten, die Innovatoren sozusagen einfahren können, nochmal gesenkt. Ja, weil ein Teil dieser Innovationsrenten kommt eben dadurch, dass der Markt groß ist, auf dem du verkaufen kannst. Und je größer der Markt, desto besser die Rente. Ja, desto besser die Anreize für Innovation. Also er befürchtet eben auch, dass jetzt durch die sozusagen auch in den USA, Sie haben es ja angedeutet, die Special Interests noch mehr sozusagen im Zusammenspiel mit Trump vielleicht für sich Zollausnahmen verhandeln, aber eben nicht dafür sorgen werden, dass der Markt offen bleibt wirklich, sondern im Zweifelsfall der Markt geschlossen wird. Und dann natürlich die aggressive Anti-Universitäts- und Anti-Forschungspolitik, die dazukommt durch das Trump-Regime, das ist sozusagen, was eindeutig natürlich die Kritik an diesen beiden sozusagen Aspekten der trumpistischen Wirtschaftspolitik durch das Nobelpreiskomitee. Wie gesagt, das streiten die alle ab. Die sagen, es geht immer nur um wissenschaftliche Exzellenz, aber das ist ziemlich, ziemlich klar. So, für Europa. Und da war Philipp ziemlich, ziemlich klar. Er sagt, in der Tat, Europa ist ein bisschen in einem Zustand, also das hat er nicht gesagt, das interpretiere ich jetzt auch rein, aber wenn man so dann die beiden Teile des Nobelpreises zusammenliest, kann man das sozusagen mal so synthetisieren vielleicht. Europa ist so ein bisschen in einem Zustand, wie eben die Welt vor der industriellen Revolution, nämlich nach dem Motto, Europa schafft es durchaus nach wie vor noch wissenschaftliche Innovationen zu generieren. Wir sehen in den Patentdaten, das ist jetzt wieder Aguillon, dass europäische Patente durchaus sehr häufig zitiert werden. Also da ist Europa noch gut, was seine wissenschaftliche Grundlagenforschung angeht. Es ist durchaus in der Lage, wissenschaftliche Erkenntnisse und auch Innovationen im technischen Sinne zu erschaffen. Was eben aber anders als in China und den USA immer seltener oder immer schwieriger gelingt, ist es aus diesen Innovationen tatsächlich marktreife Produkte und damit dann eben messbares wirtschaftliches Wachstum zu generieren. Und das ist eben genau die Situation laut Joel McCure der Welt vor der industriellen Revolution. Da gab es eben auch immer wieder die alten Griechen, die Römer hatten, ich war im Sommer in Rom, wenn man sich da diese Aquädukte anguckt, ja, das ist ja Wahnsinn, welche technischen Fortschritt auch die Römer schon hatten und welche technischen Fähigkeiten sie hatten. Aber sie waren eben nicht in der Lage gewesen, sozusagen dauerhaft diese Wachstumsspirale loszutreten, was erst die Briten dann konnten. Ja, und das ist so ein bisschen die, überspitzt formuliert, die Situation Europas. Ja, da gibt's nach wie vor diese genialen Denker, die was Neues finden können und auch finden. Aber die Skalierung, die marktliche Skalierung, die fehlt halt oder wird immer schwieriger in Europa. Und dann kommen wir natürlich in die ganze Latte von Problemen, über die wir zwar ja auch schon immer wieder geredet haben. Das fängt dann an beim fehlenden einheitlichen, wirklich einheitlichen Kapitalmarkt, bei der fehlenden Verbraucherunion, der fehlenden Insolvenzunion, der fehlenden Regulierungsunion und so weiter und so fort. Wir müssen über vor allen Dingen im Süden Europas Arbeitsmärkte, rigide Arbeitsmärkte, die eben gerade nicht dem Flexicurity-Modell der Skandinavier folgen. Ja, die Skandinavier haben das anders gelöst. Die Skandinavier sagen, hire and fire, du kannst es machen. Mhm. Das heißt mit anderen Worten, eine innovationsreiche Ökonomie kann, wenn eben entweder eine neue Idee nicht auf den Markt kommt, kann man feuern. Oder wenn eine alte Idee sozusagen von einem Marktführer übertrumpft wird, also den Prozess der kreativen Zerstörung in diesem Modell wirkt, dann müssen Leute eben ihren Job auch verlieren. Dafür sichern wir euch aber hoch ab. Das heißt, wir haben eine hohe Absicherung für eine lange Zeit, auch mit Schonvermögen und so weiter. Aber wir sorgen eben dafür, dann gleichzeitig, während du dann arbeitslos bist, dass du so weitergebildet wird, dass du bei den neuen Innovatoren arbeiten kannst. Und das Modell im Süden Europas ist halt ganz anders. Das Modell im Süden Europa ist halt, wenn du es einmal geschafft hast, sozusagen Tenure zu bekommen, eine faktische Lebenszeit. Genau. Eine faktische Lebenszeitbeschäftigung, egal was du machst. Ja, und Deutschland ist so ein bisschen dazwischen drin, zwischen Südeuropa und dem Flexicurity-System in Skandinavien. Aber insgesamt hindert das natürlich eine dynamische Ökonomie, die eben diesen Turnover braucht, um immer wieder sozusagen neue Produkte auch lancieren zu können. Das geht eben in den USA einerseits durch den härteren Markt, andererseits in China durch kommunistische Planung, durch staatliche Planung, die dann halt einfach die Arbeitnehmer ja per Dekret sozusagen verschiebt zwischen den jeweiligen Branchen. Einfacher und Europa ist da sozusagen in der Mitte und hat eben die schlechteren Voraussetzungen. Aber wie gesagt, es ist nicht nur das. Es sind eben auch diese ganzen Regulierungen und Bürokratismen, die dafür sorgen, dass bestimmte Dienstleistungen, bestimmte Handwerkerdienstleistungen gerade nicht europaweit angeboten werden können, sondern wie soll ein kleiner Handwerker diese ganzen Regulierungen auf 25 verschiedenen Märkten und bei 25 verschiedenen Ländern, wie soll er das jeweils meistern können? Das heißt, er bleibt klein, auch wenn er eine gute Idee hat vielleicht, und wird eben gerade nicht innovieren und gerade nicht skalieren. Also wir haben dieses massive Fehlen einer Vollendung eines wirklichen großen Marktes in Europa. Ja, wir sind sozusagen in der Mitte stehen geblieben. Das ist von der Brille des Agion-Haut-Modells aus verstanden, die Innovationsbremse für Europa und erklärt, warum einerseits Europa zwar nach wie vor gute Wissenschaftler hat, gute Grundlagenforschung, aber nicht in der Lage ist, das wirkliche Innovation umzusetzen, die dann auch in nachhaltiges Wachstum führt.
Das Problem, was ich habe, wenn ich Ihnen zuhöre, ist, dass ich mir sage, verdammt nochmal, die Analyse ist ja nicht so überraschend, hatten wir ja auch schon mal ähnlich. Aber es ist verdammt schwer zu ändern.
Ja, ja, das ist letztlich der Draghi-Report. Und wenn man so will, was Isabel Schnabel dies getweetet hat, ich meine ja, aber irgendjemand hat es getweetet, die gesagt hat, im Grunde genommen ist das Agion-Haut-Modell ist eine der intellektuellen Voraussetzungen für den Draghi-Report. Das ist sozusagen das Framework, das intellektuelle Framework für den Draghi-Report, wo der Draghi-Report dann halt politische, die Daten gesammelt hat und dann politische Handlungsempfehlungen gemacht hat. Ja, so kann man das durchaus sehen.
Wir haben am Anfang ja auch gesprochen über gesellschaftlichen Konsens. Ich meine, Europa ist ja so aufgrund des gesellschaftlichen Konsenses. Nehme ich jetzt mal an, also sonst wäre es ja nicht so. Die Frage ist, kann man aus der Geschichte was lernen?
Ja, das ist die Frage, weiß ich nicht. Also ist es so, dass wir wirklich wollen, dass Special Insider Interests uns die Märkte verschließen? Also ist das so? Ist das wirklich, was die Mehrheit der Europäer will?
Nein, also das ist so gefragt natürlich nicht. Aber wenn Sie natürlich sagen, wir möchten gerne guten Kündigungsschutz haben, da war beim letzten Thema. Ich hatte mal einen Podcast dazu, wo wir gesagt haben, die Cost of Failure sind ganz wichtig. Da ging es genau darum, dass die Cost of Failure in Europa zu hoch sind, weshalb genau sich so Innovationen und Startups einfach so nicht so rechnen, im Unterschied zu den USA. Best Vorbild war eben das Flexicurity-Modell. So, jetzt sage ich einfach, okay, da gibt es aber dann Gewerkschaften, die auftreten und sagen, wir müssen auf gar keinen Fall den Kündigungsschutz ändern, weil das ist ja ganz wichtig. Also das wird ja dann unterstützt von den Mitgliedern. So meinte ich das. Oder andere Dinge, die Partikularinteressen, dass man sagt, ja, nee, wir wollen den Markt nicht öffnen, weil wir haben da immer noch so Hürden innerhalb des Binnenmarktes, weil wir die Franzosen ihre Interessen haben und so weiter und so fort. Widerspiegelt, habe ich jetzt vermutet, kann ja auch anders sein, kann auch sein, dass die EU-Kommission irgendwie andere Dinge macht, als die Bürger eigentlich wollen, was ich übrigens auch nicht in Abrede stellen würde, dass es auch durchaus bei einigen Themen der Fall ist.
Es gibt ja die Theorie der diffundierten Interessen. Ne? Also es gibt halt die in der Ökonomie und auch in der Politikwissenschaft, wo es gibt da bestimmte, die Insiderinteressen, die sind politisch sehr zugespitzt, sehr gut organisiert und sehr gut vernetzt politisch. Und dann gibt es eben sozusagen die fundierten Interessen der Mehrheit und der Allgemeinheit, die politisch nicht wirklich sozusagen wiedergespiegelt wird, weil deren politischen Organisationsgrad nicht so hoch ist. Also das wäre die alternative Erklärung. Aber Sie haben völlig recht, wir werden das jetzt nicht lösen,
Aber meine Frage war eigentlich eher so, weil jetzt ist Historiker, ich muss mal bei den Wirtschaftshistoriker, weil ich halt sage, okay, er hat gesagt im Prinzip, es gab eben die Möglichkeit der Verbreitung und des Erlernens der Technologie. Aber wir haben ja trotzdem in der Historie hatten wir auch Phasen mit unterschiedlichem Fortschritt. Wir hatten ja auch zwischendurch auch repressivere Regime, denken Sie an 30er Jahre, Handelskriege und so weiter und so fort. Da wäre meine Frage, ob man aus dem auch lernen kann, aus der Historie, wie man quasi das in Europa aufbrechen kann, das Verkrustete. Weil die Diagnose, mein Draghi-Report gibt es, Frau Schnabel tweetet, alle reden darüber, meine Podcast-Hörer wissen es, aber irgendwie ist es schwer, dieser Kette, die jetzt vielleicht wir haben, so prominent zu machen, dass es im Prinzip einen stärkeren Druck gibt, eben gegen diese Lobbyinteressen, sage ich jetzt mal.
Schwierig. Weil eben dazu kommt, und da muss man halt klar sagen, dass Europa halt auch ein alternder Kontinent ist. Das hat schon seinen Grund, warum oft junge Leute Innovatoren sind, weil die am längsten im Zweifelsfall von ihren Anstrengungen und ihren Innovationen profitieren. Eine Gesellschaft und ein Medianwähler, der so 60 ist, der sagt, naja, ich habe noch 20 Jahre, ich brauche jetzt auch nicht mehr innovieren, mir geht's eigentlich gut. Ja, also das ist natürlich ein Riesenproblem, also in einem politischen System. Nein, ich habe da keine, gebe ich ganz ehrlich zu, ich habe da kein Patentrezept, außer dass ich befürchte, dass es noch viel schlimmer werden muss. Manchmal, es gibt ja so Dinge. Also wir hatten ja tatsächlich in Deutschland der beginnenden 2000er Jahre, gab es mal so ein Fenster, wo Dinge in die richtige Richtung, damals eben Stichwort Hartz IV, oder der Schröder-Regierung, gerade auch eine sozialdemokratische linke Regierung eigentlich, ja, das ist die alte politische Regel, nur Nixon konnte nach China gehen, ja, nur Schröder konnte eine Arbeitsmarktreform machen, ist klar, das wird noch schlechter kommen müssen, in der Tat. Nur das Problem ist, dass wir anders als in 2000 die rechten und auch linken Ränder noch keine Rolle gespielt haben politisch. Diesen Luxus sozusagen, dass wir das in der Mitte verhandeln konnten, ja, den haben wir nicht mehr. Das ist, glaube ich, das, was sich wirklich geändert hat und was es eben nochmals komplexer macht, ja. Dass es eben die Mitte nicht schafft, das sozusagen auch kontrovers auszudiskutieren, weil die Befürchtung eben dastehen muss, dass die extremen Ränder, und zwar da, und da meine ich jetzt wirklich beide Ränder, rechts oder links, daraus sofort politisches Kapital schlagen und dann halt die Systemfrage stellen. Ja. Das ist jetzt halt die Gefahr. Und weil wir diese Gefahr haben, zusammen mit der nochmals sich verschärfenden Alterssituation, ich bin jemand, das sehen Sie ja auch, ich bleibe trotz meiner Überzeugung, dass wir ein mindestens protofaschistisches Regime in den USA haben, ja auch persönlich in den USA. Wie gesagt, es kann sein, dass ich es irgendwann bereue, aber ich bin eben auch nicht zuversichtlich, was Europa angeht, und zwar in keiner Hinsicht, muss ich ehrlich sagen. Also jedenfalls nicht in der wirtschaftlichen Hinsicht. Ich glaube, das ist so eine Diagnose, aber es ist auch nicht mein Job, das jetzt besser zu machen, sondern ich bin der Analytiker und kann nur sagen, wie ich die Situation sehe.
Sag mal so, das passt natürlich schon in die allgemeine Tonlage meines Podcasts hinein, wird die Hörer jetzt nicht überraschen. Aber ich möchte mal eine Frage stellen zur Rolle des Staates. Wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, also zum Beispiel, Podcast wird ja auch in politischen Berlin gehört. Wir haben jetzt die Lehre gehabt über die Historie, wie kommt Wirtschaftswachstum zustande, wie kommt Innovation zustande. Wir wissen auch die Inkredenzien. Wir haben verstanden, die grundlegende Innovationsfähigkeit Europas ist nicht so schlecht. Es gibt immer noch gute Basis, die werden viel zitiert, Frau Ihr, haben Sie gesagt.
Genau. Das wollte ich noch sagen übrigens, das vielleicht noch als ganz kurzen, damit es nicht sozusagen hängen bleibt. Und dann kommen wir zurück zur aktuellen Anwendung. Genau diese Patentgeschichte, das ist eben, was das Agion-Howitt-Modell, das theoretische Modell dann ausgelöst hat, dass wir eine riesige empirische Forschung zu Patenten bekommen haben. Und deswegen wissen wir zum Beispiel auch, was sind Innovatoren für Leute, also welche soziodemografischen Merkmale haben die und solche Sachen. Also wir haben jetzt eine sehr große empirische Forschung, wie eigentlich Patente funktionieren, auch theoretisch, wie muss man ein Patentsystem eben gestalten, dass es zwar temporäre Monopolrenten gibt, aber die nicht zu lange dauern und solche Sachen. Deswegen bekommt man eben auch Nobelpreise, weil man eben dieses Folgeforschungsfeld dann ausgelöst hat, was alles mit sozusagen Patenten zu tun hat. Da haben wir riesige Datenbanken inzwischen ausgeschlachtet in dieser neuen, ja, ich sag's jetzt mal nochmal das Schlagwort, weil ich das Solow-Modell ja als exogene Wachstumstheorie gekennzeichnet habe. Diese, die Paul Romer und die Agion-Howitt, das sind eben sogenannte endogene Wachstumsmodelle, die eben Wachstum sozusagen selber oder das Produktivitätswachstum selber im Modell durch modellimmanente Mechanismen erklären. Und darauf hat dann eben empirisch endogene Wachstumsforschung angesetzt, die eben sich mit Patenten und solchen Sachen, also empirischer Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen beschäftigt. Also das sollte man vielleicht zur Abrundung des Wissenschaftlichen nochmal sagen. Also wie gesagt, Patentregulierung ist ganz wichtig. Aber ja, Sie haben völlig recht. Das funktioniert noch in Europa. Wo es nicht mehr funktioniert, ist dann so, was kommt nach dem Patent?
Genau, und da wollte ich nochmal kurz drauf eingehen. Also der Staat, wir sagen ja, der Staat soll mehr für Grundlagenforschung geben. Da würde ich sagen, ja, kann er ruhig weitermachen. Warum nicht? Die Europäer sollten versuchen, gute Forscher aus den USA anzulocken. Würde ich sagen, klar, warum nicht? Wenn es jetzt gerade möglich ist, why not? Hatten Sie auch in meinem letzten Gespräch, als wir die USA gesprochen haben.
Aber das wird eben nicht ausreichen.
Das wird nicht ausreichen.
Genau. So, dann haben wir das, was Sie uns die beiden sagen, ist, oder beide Nobelpreise sagen, das reicht nicht.
Genau. Und jetzt wollte ich mal sagen, was brauchen wir noch? Wir haben gerade gesprochen, wir brauchen Umbau des Kündigungsschutzes, leichteres Hire and Fire, im Prinzip, um die Cost of Failure zu senken. Man könnte ja auch in dem Gespräch damals mit den Kollegen, ging es darum, gesagt, okay, über einem bestimmten Einkommens Threshold macht man das. Dann wird nach dem Motto, wenn man jetzt Lagerarbeiter ist oder einfacher Jobs hat, dann macht man das nicht. Aber gerade für die besser Ausgebildeten, wo es eben eher möglich ist, diese Funktion zu haben, kann man es lockern.
Ja, und den Binnenmarkt herstellen, den wirklichen Binnenmarkt herstellen, damit wir über die Marktgröße Innovationsrenten erhöhen.
Also im Prinzip den Teil des Draghi-Reports umsetzen. Und dann natürlich Bildung, oder? Ich meine, ich glaube, das entscheidende Hebel wird doch wahrscheinlich sein, das Bildungssystem wieder auf Vordermann zu bringen, dass du halt mehr Leute befähigst, zum einen die großen Innovatoren zu sein. Viele Talente werden es vielleicht ja nicht schaffen aufgrund Bildungssystem. Und zum anderen natürlich auch, um die Anpassungsfähigkeit der Menschen zu erhöhen in dieser Welt.
Und diese Mikroinnovation, zum Beispiel, was ja sozusagen in einer bestimmten Phase Deutschland so stark gemacht wird, eben zum Beispiel die berufliche Ausbildung. Das ist ja genau das, so diese Facharbeiter, wo dann diese Mikroinnovationen stattfinden und kontinuierlich dafür sorgen, große Ideen immer weiter zu verbessern, immer effizienter zu machen. Das ist ja genau, was Joel McCure sagt. Es reicht eben nicht, dass du nur diese geniale Erfindung des Wissenschaftlers hast oder des Anfangsingenieurs, sondern du brauchst da diese Folgeingenieure, diese Folgefacharbeiter, die das dann immer besser machen, auch die Herstellungsprozesse immer besser machen. Die Frage ist die berufliche Ausbildung in Deutschland, das soll absolut ein Plädoyer sein dafür, aber ist sie sozusagen noch auf der Höhe der Zeit und bildet sozusagen für die falschen Sektoren aus, ja, die möglicherweise nicht mehr die Wertschöpfung in Deutschland bringen, sondern müsste man nicht da rangehen, zu sagen, wir brauchen mehr Ausbildung eben in Bereichen, wo diese Innovationen stattfinden und auch dann diese Mikroinnovationen stattfinden können.
Das ist, also Leute, waren das einig. Ich meine, es war ja auch, die Ingredienz war ja auch, glaube ich, das Bildungssystem in Deutschland. Da damals im Gründerboom war das ja, wir haben alles gehabt, von der Top-Ausbildung bis für die Nobelpreisträger bis hin eben zur beruflichen Ausbildung. Das war natürlich ein extrem gutes und erfolgreiches Bildungssystem. Aber ich will nochmal die Liste weitermachen. Also wir haben Kündigungsschutz, wir haben Binnenmarkt, wir haben Bildungssystem. What else? Wenn Sie jetzt wirklich die Elevator-Speech, ja, Sie treffen von der Leine des Umsatz, weiß ich nicht, aber nehmen wir an, wir treffen von der Leine im Aufzug. Was würden wir noch sagen?
Lass uns die drei Dinge machen und dann sieht es schon ganz anders aus. Ehrlich, also das ist schlimm genug. Wir gehen ja, der Punkt ist ja, also ich würde natürlich auch sagen, Schritte in die falsche Richtung nicht machen. Das kommt natürlich dazu. Also Letzte, was ich machen würde, ist Mütterrente und Gastro-Mehrwertsteuer und solche teuren Geschenke. Ja, das ist halt alles absurd. Ja, also da wird wirklich Geld rausgeschmissen in Bereichen, die wir wirklich nicht brauchen können. Also insofern, lass uns die drei Sachen machen und diesen ganzen dummen Sachen, die zurzeit gemacht werden, nicht machen.
Wir sollten auch die Subventionen kürzen, würde ich mal sagen, nicht? Weil wahrscheinlich Subventionen überwiegend ja in alte Sektoren fließen. Oder
insofern sind sie strukturerhaltend. Also ja, ich bin ja
oder politisch ja gewünschte Dinge. Ich meine die Frage schon. Ich meine, die Innovation hat den großen Vorteil, keiner weiß, was die Innovation nächste sein wird. Außer der Innovator, wir wissen ja nicht, was die nächste große Innovation ist. Und wir haben natürlich schon, glaube ich, ich wäre so ordoliberal, ich habe schon, glaube ich, zu tun mit einer EU und auch mit einer deutschen Politik, wo ich schon breit verbreitet, parteiübergreifend, also auch bis hin zur CDU, also nicht nur, dass es nur die Grünen oder die SPD sind, der Glaube vorherrscht, der Staat wisse es besser, oder?
Naja, oder zumindest, aber wie gesagt, das hängt jetzt mit der Altersstruktur der Wählerschaft zusammen, eben diesen Strukturkonservatismus, diesen strukturbewahrenden Politik hat. Und man vermisst auch aus Bayern, es hieß ja immer früher Laptop und Lederhose, ja, zusammen. Und da kommt mir zu viel Lederhose, ehrlich gesagt, und zu wenig Laptop, auch in Bayern, ja. Und stattdessen wird dann halt Kulturkampf gemacht, ja, mit Fleischsemmeln und sowas. Da würde viel mehr Laptop gebraucht als diese Sachen. Also wir gehen europäisch und auch in der deutschen Politik leider da viel zu viel Aufmerksamkeit auf Lederhose statt auf Laptop gesetzt. Also Laptop natürlich jetzt als Symbol für, ich verstehe schon, dass Laptop heute nicht mehr der neueste technische Schrei ist, aber eben als Symbol für Innovation.
Abschließend halten wir fest, sehr wohlverdiente Preisträger.
Absolut, ja.
Hochrelevantes Thema. Politisch auf den zweiten Blick erst relevant, aber ich glaube, aus deutscher und europäischer Sicht können wir zumindest dankbar sein, dass das so ist, weil dann können wir zumindest einen Anlass nehmen, im Podcast nochmal klarzumachen, wie es eigentlich dramatisch um Europa und Deutschland steht und zumindest versuchen, unseren kleinen Beitrag zu leisten für einen Kurswechsel.
Mehr können wir nicht, wir können nur reden.
Das machen wir gerne in Zukunft wieder, Professor Bachmann. An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte.
Soweit mein Gespräch mit Professor Rüdiger Bachmann. Die drei frisch gebackenen Nobelpreisträger lassen keinen Zweifel daran, dass wirtschaftliches Wachstum die Grundlage für Wohlstand und damit bessere Lebensstandards, bessere Gesundheitsversorgung und höhere Lebensqualität für die Menschen auf der ganzen Welt ist. Das Nobelkomitee hob dann auch hervor, dass letzten zwei Jahrhunderte Millionen Menschen aus der Armut gehoben und die Grundlage unseres Wohlstands gelegt haben. Deshalb ist Wachstum ein Instrument zur Verbesserung der menschlichen Lebensbedingungen. Also genau das Gegenteil dessen, was in Hamburg im Rahmen der Degrowth-Überzeugung jetzt praktiziert werden soll. Europa war einst die Wiege der Erfolgsformel für wirtschaftliches Wachstum und macht heute leider das genaue Gegenteil.
Statt Wissensaustausch zu fördern, haben wir Bürokratie. Statt Innovation zu belohnen, bestrafen wir Unternehmer mit immer höheren Auflagen und Abgaben. Und statt kreative Zerstörung zuzulassen, pumpen wir Milliarden in die künstliche Beatmung sterbender Industrien und ineffizienter Strukturen. Das beste Beispiel ist die Energiewende. Ein technologischer Transformationsprozess, der nach Aillon und Howitt ein Paradebeispiel für kreative Zerstörung hätte werden können. Stattdessen haben wir eine planwirtschaftliche Veranstaltung daraus gemacht, die Innovation erstickt statt befördert. Während China bei Batterietechnologie, Elektromobilität und Solarpanels die Weltmarktführerschaft übernimmt, verwalten wir unseren Niedergang mit Subventionen und Verboten. Hinter all dem steht, wie die Abstimmung in Hamburg zeigt, ein fast schon religiöser Glaube, dass es nur mit Selbstbeschränkung und Wachstumsverzicht eine Zukunft gäbe. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Erst mit dem Ausbrechen aus Jahrtausenden der wirtschaftlichen Stagnation gab es wirklichen Fortschritt und Wohlstand. Die entscheidende Voraussetzung dafür, dass wir uns die Investitionen in Umwelt- und Klimaschutz überhaupt leisten können. Es wird so oft gefordert, wir sollten doch auf die Wissenschaft hören. Ich würde sagen, ja, hört auf die Wissenschaft und die drei Nobelpreisträger zeigen, um was es geht. Es geht um Wohlstand und die Fähigkeit zum Klimaschutz. Es geht um Wachstum. Daran sollten wir arbeiten und nicht am Gegenteil. Bleibt mir, liebe Hörer und Hörer, Ihnen erneut fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Fragen, Kritik und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Mittwoch zu einer neuen Ausgabe von BTO Refresh. Bis dahin, alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.